Dimensionen.
Wir sind jetzt heute im Ötztal, wir sind hier in Obergurgl. Obergurgl ist im Prinzip der höchstgelegene Ort im Ötztal, der dauerhaft bewohnt ist. Oberhalb ist im Prinzip nur noch Hochgurgl, da ist nur noch ein Skiresort sozusagen. Und das Timmelsjoch als Verbindung nach Italien.
Der Grenzpass nach Italien ist nah, ebenso die Bergspitzen. Mit 1930 Metern Seehöhe gilt Obergurgl als das höchstgelegene Kirchdorf Österreichs. Und genau dort, vor der Kirche, sitze ich gerade mit der Humangeografin Jutta Kister.
Wir sehen jetzt hier in Obergurgl an sich ein ursprünglich alpines Dorf mit Landwirtschaft. Was eigentlich relativ schnell auffällt, sind die großen Häuser, die großen Hotels. Das heißt im Prinzip, die Familien haben nach und nach eben auf Tourismus gesetzt als Einkommensquelle und haben sich dadurch natürlich auch die etwas kärglichen Einkommen aus der Landwirtschaft natürlich deutlich aufbessern können.
Das Ötztal ist ein typisches Alpental. Einst geprägt von Landwirtschaft, spielt heute der Tourismus eine wichtige Rolle. Die Touristinnen und Touristen schätzen die Schönheit des Tals, den Schnee im Winter und das wilde Rauschen der Gebirgsbäche im Sommer. Doch der Wasserhaushalt in den Alpen verändert sich. Die Temperaturen steigen, Schnee fällt seltener, die Gletscher schmelzen.
Dürre in den Bergen. Wie der Klimawandel den Wasserhaushalt der Alpen verändert. Von Juliane Nagilla.
Das Rauschen der Gurgler Ache gehört zum beständigen Grundton von Obergurgl. Sie entspringt dem Gletscher, dem Gurgler Ferner, verbindet sich talauswärts mit der Venter Ache zur Ötztaler Ache und mündet dann in den Inn.
Der Fluss ist im Prinzip so die Lebensader des Zentrums. Ja, also das verbindende Element eigentlich vom ganz oberen Teil des Tales bis zum unteren, zur Mündung dann ins nächste Tal.
Sagt Jutta Kister, die am Institut für Geografie der Universität Innsbruck forscht.
Also Flüsse sind generell Bezugspunkte für die Bevölkerung. Das hat oft eben auch diesen, wir nennen das Sense of Belonging, also dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einem gewissen Naturraum, zu einem Ort, hat sehr oft mit Wasser zu tun. Das ist für uns Menschen offensichtlich eben ein sehr emotionaler Bezugspunkt.
Wir lassen uns nicht austrocknen. Und unser Wasser muss im Ötztal bleiben. Diese Slogans auf großen blauen Bannern sieht man öfters, wenn man ins Tal hineinfährt. Der landeseigene Energieversorger TIWAG plant den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal. Ein Nebental des Kaunertals, das Platzertal, soll geflutet, ein zweiter Speichersee gebaut werden. Damit das neue große Pumpspeicherkraftwerk ausgelastet ist, braucht es Wasser. Wasser aus dem Ötztal soll ins Kaunertal abgeleitet werden. Ein umstrittenes Vorhaben. Bei einer Volksbefragung in der Gemeinde Sölden sprachen sich mehr als 96% dagegen aus. Vor 3 Jahren gingen hunderte Menschen in Innsbruck gegen die Ausbaupläne auf die Straße. Mittlerweile ist es ruhig geworden. Das Großprojekt wurde in Teilprojekte aufgeteilt. Umweltverträglichkeitsprüfungen und Genehmigungsverfahren laufen. Der Nutzungskonflikt ums Wasser ist bereits im Ötztal angekommen. Die Klimakrise wird ihn weiter verschärfen. Denn die Ressource Wasser wird hier vielfältig genutzt. Als Trinkwasser, in der Landwirtschaft und im Tourismus.
Wir haben auf der einen Seite vom Tal die Skipiste. Dort ist gerade eine Baustelle für einen Speicherteich. Es ist nicht der erste Speicherteich. Also Speicherteich bedeutet, ich sammle abfließendes Wasser für die Wintersaison. Das heißt, ein saisonaler Speicher. Aus dem Wasser heraus kann ich dann natürlich die Schneekanonen bedienen. Auf der anderen Seite haben wir eben auf dieser Seite relativ viele Wiesen, die gemäht werden, also wo Heu gemacht wird. Und auch da fließt Wasser runter. Und dieses Wasser, was auf der Seite runterfließt, sozusagen wird eher für die Landwirtschaft genutzt. Und da wir, wie wir vorhin schon gesehen haben, die Personen, die hier wohnen, oft in alle Formen dieser Tätigkeiten involviert sind, kann man das natürlich als Dorfgemeinschaft sich irgendwo ausmachen. Wenn jetzt zum Beispiel Konflikte auftreten würden, wäre das natürlich so eine Arena, in der man das ausdiskutieren würde.
Noch ist Wasser im Ötztal eine Selbstverständlichkeit. Jetzt im Juli sind die Bergbäche gut gefüllt. Über Schluchten und Wiesen bahnt sich das Wasser seinen Weg ins Tal. Doch das kann sich in den nächsten Jahrzehnten ändern. Im Forschungsprojekt CovaVis, das soeben gestartet hat, untersucht Jutta Kister mit ihrem Team die lokale Verfügbarkeit von Wasser und geht der Frage nach, wie sich diese in Zukunft verändern könnte und was das für wasserbezogene Konflikte bedeutet.
Es geht im Prinzip auch um eine Grundbedürfnisbefriedigung und zwar auch in der Zukunft. Sobald das eben aus dem Gleichgewicht gerät, kommen wir eben in die Situation, dass Personen eben dafür aufstehen und sagen, wir haben hier ein Problem. Und wenn sie dann eben nicht gehört werden, dann kommt es eben beispielsweise auch zu solchen Protesten.
Proteste könnten in den nächsten Jahrzehnten häufiger werden. Die Temperaturen steigen und damit auch die Verdunstung. Das zeigen erste Zwischenergebnisse der Studie Wasser im Klimawandel, die vom Umweltministerium in Auftrag gegeben wurde. 2010 verdunstete bereits rund 17% mehr Wasser als noch 30 Jahre zuvor. Und seither ist die Verdunstung weiter gestiegen, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Der Grund, die Böden sind schon trocken und es ist weniger Wasser vorhanden. Auch der diesjährige Klimastatusbericht warnt, bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten die verfügbaren Grundwasserressourcen um mehr als 20% zurückgehen. Regional sind in Vorarlberg und Kärnten beispielsweise sogar stärkere Rückgänge von rund 30% möglich. Die Wasserverfügbarkeit ändert sich, auch in den Alpen.
Grundsätzlich ist es so, dass das Niederschlagsbild in den Alpen ein räumlich und auch zeitlich sehr variables ist. Also es ist also nicht gleichmäßig. Die Niederschläge sind alles andere als räumlich gleichmäßig verteilt. Aber man kann sagen, dass also die Niederschlagsmenge insgesamt im Sommer ein kleines bisschen zurückgegangen ist und jetzt mehr Niederschläge im Winter fallen.
Ulrich Strasser ist Professor für Mensch-Umwelt-Systemforschung am Institut für Geografie der Universität Innsbruck.
Das sieht man also sowohl in der Vergangenheit als auch in den Modellen für die Zukunft. Aber im Vergleich zum Temperaturmuster, das sehr viel einheitlicher ist, sind die Modelle eben beim Niederschlag unsicher. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein mit den Aussagen.
Niederschlag unterliegt viel stärker regionalen Schwankungen. Ob es regnet und wie viel, kann an nah aneinanderliegenden Orten sehr unterschiedlich sein. Dennoch gibt es große Trends, die auch der letzte österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel zusammengetragen hat. Extremwetterereignisse nehmen zu, da warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Zudem verschiebt sich der Niederschlag von den Sommer- in die Wintermonate, wo er dann aufgrund der höheren Temperaturen häufiger als Regen fällt.
Grundsätzlich gilt, wir müssen erwarten, dass es weniger Schnee gibt und da stecken wir auch schon mittendrin. Die Zahl der Schneedeckentage geht ja zurück, die mittleren Schneehöhen gehen zurück und das ist ein Signal, das auch in Zukunft so weitergehen wird.
Ein Signal, das derzeit vor allem auf mittleren Höhen messbar ist. In tiefen Lagen gehört die durchgehende Schneedecke bereits der Vergangenheit an. In hohen Lagen, über 2500 Höhenmeter, fällt weiterhin Schnee.
Das heißt aber nicht, dass da kein Klimawandel stattfindet, sondern das heißt lediglich, dass in den Tallagen ohnehin schon kein Schnee mehr lag und in den Gipfelregionen halt jetzt noch nicht eine Änderung zu sehen ist, die wird aber später noch kommen. Und deswegen sind in vielen Studien die Änderungssignale in mittleren Höhenlagen am größten. Also da, wo in der Vergangenheit eine durchgehende Schneedecke war und in Zukunft, je nach Szenario, möglicherweise die nicht mehr sein wird, in manchen Wintern. Und da gibt es dann Änderungssignale.
Öffnet man den hydrologischen Atlas der Alpen, dann sticht eines gleich ins Auge. Das Ötztal liegt in einer inneralpinen Trockenzone. Das Tal liegt gewissermaßen im Regenschatten anderer Gebirgsketten. Kommt feuchte Luft vom Mittelmeer, staut sie sich an den Südalpen. Kommen feuchte Luftmassen aus dem Norden, regnet es an der Nordseite der Alpen. Ob es im Ötztal heute weniger regnet als noch vor ein paar Jahrzehnten, könne man nicht eindeutig sagen, betont Ulrich Strasser. Klar sei aber, dass Wasser und seine Verfügbarkeit zukünftig eine größere Rolle spielen werden.
Ich möchte da ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass so ein Begriff wie Trockenheit oder Dürre, das ist ja nicht sozusagen ein Zustand, mit dem der liebe Gott uns quasi straft und der liebe Gott definiert das und dann kommt das auf die Menschheit darnieder, sondern das ist ja ein Verhältnis aus Wasserdargebot und Wasserbedarf. Und natürlich, wenn wir Menschen immer größere Siedlungen bauen, immer mehr Speicherkraftwerke bauen, immer mehr Beregnungsanlagen bauen, immer mehr Skigebiete beschneien, immer mehr Grundwasser für die Trinkwasserversorgung, also dann ist auch auf der Bedarfsseite eine dramatische Veränderung. Und wenn wir also den Bedarf verdoppeln und dann von Dürre reden, dann ist das ein Effekt, der aus dem Mindset herausgeboren wurde und nicht aus einer Naturkatastrophe, mit der liebe Gott die Menschheit straft.
Die Klimaerwärmung würde die Wasserverfügbarkeit verändern. Ohne Frage, sagt Ulrich Strasser. Doch es gehe, auch im Forschungsprojekt Covavis, darum herauszufinden, welcher Anteil des Wassermangels auf die Klimaerwärmung zurückzuführen ist und welcher auf steigenden Bedarf.
Da gibt es den Begriff Wasserschloss Alpen. Also wir sind sozusagen eine Region, die gesegnet ist mit einem großartigen Wasserüberschuss und es hat auch noch eine tolle Qualität und wir sind Lieferanten von Wasser für die Umländer und wir haben so viel, wir wissen nicht mehr, was es kostet. Wenn ich meine Studenten in der Vorlesung frage, was kostet das Wasser bei euch da? Also den Benzinpreis kennen alle, also nicht die Studenten, aber die Gesellschaftsmitglieder, ja, wir Autofahrer, wir kennen den Benzinpreis auf den Cent genau und auch seine täglichen Schwankungen und machen ein Riesenthema draus. Aber wir wissen nie, was das Wasser kostet. Es ist uns egal. Es ist so billig, es interessiert keinen, wenn man ehrlich ist.
Trockenheit und Dürre würden auch aus dem Anspruchsdenken einer Luxusgesellschaft heraus entstehen, sagt der Forscher. Einer Gesellschaft, die es nicht gewohnt ist, mit der Ressource Wasser sparsam umgehen zu müssen. Durch die Klimaerwärmung verändert sich die Verteilung und die Nutzung von Wasser. Mehr Wasser wird für Beschneiung und Bewässerung benötigt, gleichzeitig fällt weniger Schnee und damit fehlt ein natürlicher Wasserspeicher.
In der Regel sammelt sich im Winter Schnee an, der dann zwischen Frühling und Sommer Wasser abgibt. In vielen Klimazonen, darunter auch in den europäischen Alpen, ist das ein wesentlicher Bestandteil des Wasserkreislaufs. Da es im Sommer weniger Niederschläge gibt, ist das Wasser aus dem im Winter angesammelten Schnee unverzichtbar für Bewässerung, Wasserkraft und das Ökosystem.
Francesco Avanzi ist Hydrologe und forscht bei der italienischen CIMA Research Foundation. Für ihn ist klar, ohne Schnee verändert sich das Leben in den Alpen.
Without snow, life in the Alps will be very, very different.
Schnee und Eis geben über Monate hinweg Wasser ab. Auf italienischer Seite stammen bis zu 60% des jährlichen Wasserabflusses aus Schnee und Schneeschmelze. In Österreich ist es weniger. Doch auch hier werde Schnee für den Wasserhaushalt aufgrund steigender Temperaturen und trockener Wetterbedingungen wichtiger, sagt der Forscher. Schnee wirkt wie ein monatelanger Dauerregen, der die Böden durchfeuchtet und die Grundwasserspeicher auffüllt. Fällt weniger Schnee, spricht man in der Wissenschaft immer öfter von einer Schneedürre. Ein recht neues Konzept, das Anlehnungen an der Sommerdürre nimmt, für das eine einheitliche wissenschaftliche Definition aber noch fehlt.
Generell herrscht wohl Einigkeit darüber, dass eine Schneedürre ein Zeitraum ist, in dem in den Bergen weniger Schnee als üblich liegt. Der Grund kann wenig Niederschlag oder wenig Schneefall sein. Das wird als trockene Schneedürre bezeichnet. Oder, was in letzter Zeit immer häufiger vorkommt, dass die Temperaturen zu hoch sind. Das wird üblicherweise als warme Schneedürre bezeichnet. In diesem Fall schmilzt der Schnee zu schnell. Was wir derzeit in Italien beobachten, aber ich denke, das kommt überall in den Alpen vor, dass sich diese beiden Probleme gewissermaßen verbinden. Wir erleben Winter mit weniger Niederschlag und gleichzeitig wärmeren Temperaturen. Das ist also gewissermaßen das Worst-Case-Szenario.
Ein Worst-Case-Szenario, das beispielsweise 2022 eintrat. Damals fiel um bis zu 80% weniger Niederschlag als in einem normalen Winter. Die Temperaturen waren außergewöhnlich hoch. Auf italienischer Seite der Alpen konnte man eine ausgeprägte Schneedürre beobachten. Unterhalb von 1500 Metern Seehöhe fiel überhaupt kein Schnee, berichtet Francesco Avanzi. Oberhalb gab es nur im Dezember etwas Schneefall, anschließend blieb er auch hier aus. Da es auch im Frühjahr wenig regnete, ging die Schneedürre in eine Sommerdürre über. Almhütten mussten vorzeitig schließen, der Po führte außergewöhnlich wenig Wasser, vielerorts wurden historische Tiefstände gemessen. Mehrere Regionen mussten den Notstand ausrufen.
Man geht im Allgemeinen davon aus, dass der Schnee ein Bestandteil des Wasserhaushalts im Winter ist. Das stimmt. Er spielt im Winter eine wichtige Rolle, wenn man an den Boden, an Tiere oder Bäume denkt. Aber er spielt auch noch Monate später eine unglaublich wichtige Rolle. Unser Wasserhaushalt ist saisonal. Was im Winter geschieht, hat Auswirkungen auf den Sommer und umgekehrt.
Eine Schneedürre muss nicht zwangsläufig zu einer Sommerdürre führen, sagt der Hydrologe. Ob sie es tut, darüber entscheiden zwei weitere Faktoren. Der Niederschlag im Frühjahr und die Temperaturen. So erlebte Italien 2023 nach einer Schneedürre einen der feuchtesten Frühlinge seiner Messgeschichte. Umgekehrt folgte dieses Jahr auf einen relativ schneereichen Winter ein Frühsommer mit Hitzewelle.
In 3 months we went from kind of normal conditions to critical conditions in our water supply.
Innerhalb von 3 Monaten haben sich die Bedingungen bei unserer Wasserversorgung von einer Art Normalzustand zu einer kritischen Lage verschlechtert, weil die warmen Temperaturen einfach sehr viel Wasser verbrauchen, das dann wieder in die Atmosphäre zurückkehrt. Es ist also nicht so einfach. Man muss 3 Faktoren im Auge behalten: die Schneedecke im Winter, die Niederschläge und die Temperaturen.
The winter snowpack, precipitation and temperatures. I think these are the 3 ingredients.
Fehlt das Wasser aus der Schneeschmelze, können Gletscher das teilweise kompensieren. Auch das habe man während der Schneedürre 2022 gesehen, als die Gletscher 3-mal mehr Schmelzwasser lieferten als in normalen Jahren, erzählt der Forscher. Doch die Gletscher verschwinden und werden im Laufe der kommenden Jahrzehnte als Wasserlieferanten ausfallen. Wenn das passiert, werden Schneedürren noch stärker wirken als heute.
The same snow drought in 50 years from now will hit even more badly than now because of the lack of glaciers.
Schnee vollständig durch künstliche Wasserspeicher zu ersetzen, sei unmöglich, sagt Francesco Avanzi. Allein in Italien speichert Schnee rund 13 Milliarden Kubikmeter Wasser. Die Alpen sind ein wichtiger Wasserlieferant. Sie leiten das Regen- und Schmelzwasser vom Berg ins Tal. Und sie sind auch ein wichtiger Produzent von Feuchtigkeit. Böden und Pflanzen geben Wasser ab, Feuchtigkeit, die durch Winde weitergetragen wird und das Flachland mit Regen versorgt.
So this is why they're not just water towers, but they also, let's call them like water pumps, because they pump water up to the atmosphere.
Die Alpen seien nicht nur ein Wasserturm, sondern auch eine Wasserpumpe, denn sie pumpen Feuchtigkeit in die Atmosphäre, sagt die Hydrologin Nike Chiesa Turiano von der Technischen Universität Turin. Um den Feuchtigkeitstransport der Alpen zu beschreiben, hat die Forscherin einen eigenen Begriff kreiert: Moisture Hopping.
One region sends moisture to the atmosphere and
eine Region gibt Feuchtigkeit an die Atmosphäre ab und die Atmosphäre transportiert sie durch Winde an einen anderen Ort, wo sie als Niederschlag herunterkommt. Und dann kehrt diese Feuchtigkeit in der Regel nicht in die ursprüngliche Region zurück, sondern wird an eine andere Region weitergegeben. Es gibt also diese Verbindung, ein regelrechtes Hopping zwischen den verschiedenen Regionen. Und deshalb haben wir begonnen zu untersuchen, ob dieses Hüpfen auch ein möglicher Weg sein könnte, Dürren weiterzugeben.
Could also be a potential way to propagate droughts downwind.
Gemeinsam mit ihrem Kollegen Vittorio Giordano hat Nike Chiesa Turiano die Dürre 2022 analysiert. Die beiden Forscher können zeigen, dass nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch der Feuchtigkeitsmangel auf der klassischen Route von West nach Ost transportiert wird.
Wir haben gesehen, wie sich die ausbleibende Verdunstungsfeuchtigkeit, ausgehend von Spanien und Südfrankreich, zu einem Niederschlagsmangel in den Alpen auswuchs, was wiederum in der Kaskade zu einem Feuchtigkeitsdefizit in der Po-Ebene und in den westlichen Zentralalpen führte.
Es gibt 4 verschiedene Arten von Dürren, erklärt die Hydrologin. Meteorologische Dürren beschreiben ausbleibenden Regen. Hydrologische Dürren niedrige Flusspegel. Landwirtschaftliche Dürren fehlendes Wasser für die Bewässerung. Und sozioökonomische Dürren bestehen, wenn der Wassermangel zu Trinkwasserknappheit und Produktionsausfällen führt. Alle 4 Arten seien eng miteinander verbunden. So führt die hydrologische Dürre oft zu einer landwirtschaftlichen und so weiter. Was als meteorologische Dürre in den Bergen beginnt, kann schnell zu einem gesellschaftlichen Problem werden.
Weltweit nutzen 2/3 der bewässerten Landwirtschaft Wasser, das direkt aus den Bergen stammt. Und insbesondere unsere Landwirtschaft in Italien ist, ich kann zwar nicht sagen zu 100%, aber doch in extrem hohem Maße von Wasser abhängig, das aus den Flüssen stammt, die aus den Alpen kommen.
Doch es sind nicht nur die Flüsse aus den Alpen, die Wasser liefern, sondern eben auch die Verdunstung, betont Nike Chiesa Turiano. Allein durch Verdunstung über Pflanzen und Boden schicken die Alpen jedes Jahr rund 6 Kubikkilometer Wasser in die Po-Ebene. Der Feuchtigkeitstransport spielt also eine beachtliche Rolle im Wasserhaushalt, sowohl innerhalb der Alpen als auch für das Flachland.
And vice versa.
Und umgekehrt, es sind nicht nur die Alpen, die dem Flachland Wasser geben, sondern auch das Flachland gibt den Alpen etwas zurück. Und genau das finde ich an diesem Aspekt besonders interessant. Denn normalerweise betrachten wir die Alpen immer als Wasserlieferanten. Aber auch das Flachland kann den Alpen Wasser liefern. Die Poebene beispielsweise ist stark bewässert und dicht bewachsen. Die aus dem Flachland kommende Feuchtigkeit kann den Alpen Wasser zuführen und tut dies auch. Es ist also ein Geben und Nehmen.
Ein Geben und Nehmen, das sich aufgrund der Klimaerwärmung verändert und zur Herausforderung für Regionen werden kann.
Und es ist schon klar, dass durch den Klimawandel, durch den veränderten Wetter, durch den gestörten Wasserzyklus in vielen Regionen Wasser ein Problem ist oder wird in der Versorgungssicherheit. Mir persönlich war aber nicht klar, dass es sozusagen in der Nordregion Oberkärnten auch ein Problem ist, wie die Wassersituation sich dort wirklich ausgestaltet.
Das Problem bewusst wurde Melissa Hiltl, als die Regionalmanagerin der Region rund um die Kärntner Nockberge sie kontaktierte. Nun erforscht sie es im Rahmen ihrer Dissertation am Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung der Universität für Bodenkultur Wien.
Das ist in vielen alpinen Regionen Österreichs und der Schweiz so, dass ganze Gemeinden oder Ortsteile über Quellschüttungen versorgt werden. Und diese Quellschüttungen speisen sich durch das Grundwasser. Das heißt, es regnet zum Beispiel auf dem Berg und dann sickert das Wasser ein, dann wird es durch das Gestein gefiltert und dann ist dort ein Aquifer, also ein Grundwasserkörper. Und aus diesem Grundwasserkörper gibt es dann wie so Löcher, die das Wasser als Quelle austreten lassen. Dadurch entstehen zum Beispiel Wasserfälle oder dadurch entstehen diese kleinen Flüsse, die man sieht, wenn man wandern geht oder manchmal drückt es sich auch einfach durch den Boden, wenn man auf eine Wiese schaut.
Lange Zeit war die Wasserversorgung aus den Bergen stabil, erzählt die Forscherin. In den letzten Jahren hat sich das aber geändert. Es gibt weniger Schnee und damit weniger Wasser, das die Grundwasserspiegel auffüllt. Niederschlag kommt häufiger in Form von Extremwetterereignissen, in Form von Wasser, das schnell oberflächlich abläuft.
Das gerade Dargelegte war jetzt sozusagen das Dargebot. Und das Dargebot ist nicht mehr so in seinem natürlichen Fluss. Gleichzeitig ist es natürlich auch die Frage nach dem, wie viel verbraucht man. Und wenn der Verbrauch höher ist als das Dargebot, dann entsteht immer ein Minus. Das heißt, es geht auch um Managementfragen.
Für viele Regionen sind solche Wassermanagementfragen neu. Bisher war Wasser oft eine Ressource, die einfach da war, erklärt Melissa Hiltl. Mittels Aktionsforschung begleitet die Wissenschaftlerin nun die Gemeinden der Nockregion am Weg zu einem besseren Wassermanagement. In einem ersten Schritt wurde gemeinsam das Problem definiert. Ein wichtiger Schritt, denn nur wenn man ein gemeinsames Verständnis über die Fragestellung hat, könne man auch gemeinsam Lösungen entwickeln.
Zum Beispiel in der Forschung sprechen wir immer von Wassermanagement, aber es geht für die Gemeinden um Wasserversorgungssicherheit. Also es geht um Trinkwasserversorgungssicherheit, um Wasserversorgungssicherheit. Beide Worte sind dasselbe Problem, aber das eine ist ein wissenschaftlicher Begriff und das andere ist mehr ein Praxisbegriff.
Praxis und Wissenschaft müssen einander verstehen. Nur dann können gemeinsam Lösungen entwickelt werden. Und die verschiedenen Akteurinnen und Akteure einer Region müssen miteinander ins Gespräch kommen, sagt Melissa Hiltl.
Durch den Forschungsprozess ist eine Kommunikation entstanden, ist ein Gespräch entstanden unter den Gemeinden, wo sie angefangen haben, miteinander zu reden. Ah, du hast dieses Problem auch, wir auch. Ah, ich wusste nicht, dass das bei euch auch ein Thema ist. Und indem überhaupt angefangen wurde, darüber zu reden, hat man gesehen, da steckt ja mehr dahinter. Das sind nicht nur einzelne Symptome, sondern das ist ein größeres Netz.
Ein größeres Netz, dem man mit verschiedenen Maßnahmen begegnen muss. In Workshops haben die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden drei Themen definiert, die sie nun angehen wollen. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung, die Analyse von Flächen, die sich als Retentionsflächen eignen, also als Flächen, auf denen Wasser in der Region gehalten werden kann, und der Bau von Speicherseen, um Wasser für Beschneiung und als Löschwasser vorrätig zu haben.
Und es zeigt, dass obwohl der Klimawandel eine globale Herausforderung ist, im Lokalen es Möglichkeiten gibt, aktiv seine Zukunft zu gestalten, mit dem Wasser, das man zur Verfügung hat, umzugehen und dann sozusagen dadurch auch wieder resilienter in der eigenen Region zu werden und vielleicht auch dieses Ohnmachtsgefühl so ein bisschen kleiner wird und es wirklich um lokale Probleme gibt, die in einem globalen Kontext stehen und die man aber im Lokalen und Regionalen sozusagen umsetzen kann, angehen kann und dafür Lösungen entwickeln kann.
Thank you.
Dürre in den Bergen. Wie der Klimawandel den Wasserhaushalt der Alpen verändert. Von Juliane Nagilla. Die Interviews für diese Sendung wurden bei der Regional Mountain Conference geführt, eine Konferenz der Universität Innsbruck, die vergangene Woche in Obergurgl stattgefunden hat.
Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Ö1-Festspielpartner, die Presse.